Stream On mit Elmar Paulke und Florian Hempel. Game On.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-Lauscheinen, es war darts-technisch, was PDC-Turniere betrifft, eine sehr, sehr ruhige Woche. Wir sind alle im Chill-Out-Modus und wir sind so wahnsinnig entspannt. Und da haben wir ein ähnlich breites Grinsen im Gesicht wie MVG am Sonntag in Silverstone. Er hat sich bei der Formel 1 sehen lassen und das sei ihm natürlich von Herzen gegönnt. Hier ist Game On mit Folge 298 an diesem 7. Juli 2026. Und einer, der vielleicht noch ein bisschen entspannter als MVG bei der Formel 1 ist, ist Flo Hempel. Flo, ich grüße dich. Du siehst wahnsinnig attraktiv heute Morgen aus.
Oh, danke schön, vielen Dank. Ich war auch noch nicht mal beim Friseur, aber ich bedanke mich für das Lob. Ich glaube, die Linse ist kaputt. Ich glaube, du siehst ein anderes Bild als ich hier.
Ich habe gedacht, einfach nach vielen, vielen Abschlägen auf dem Golfplatz, du hast letzte Woche gesagt, du warst im Trainingscamp in Oldenburg, habe ich gedacht, das wirkt sich auch auf deine Haut aus. Ist einfach, verstehst du, gute Energie.
Ich sag mal so, ich bin bei 27 Grad und Sonne in Köln losgefahren am Donnerstag und kam bei 19 Grad und Regen an, habe Samstag Oldenburg beziehungsweise dann den Norden mit 19 Grad und Regen verlassen und kam dann wieder bei 27 Grad und Sonne an. Also es war tatsächlich, ich bin der Hitze entflohen, wenn man 27 Grad als Hitze bezeichnen darf.
Das ist gut. Ja, diese Woche war nicht viel los, besser gesagt, letzte Woche war nicht viel los, PDC-technisch. Jetzt in dieser Woche ist eine Menge los. Es sind die Players Championship Turniere 23 und 24. Danach steht das Teilnehmerfeld für das World Matchplay fest. Dann gibt's am Wochenende auch noch das European Tour Turnier von Leverkusen und dann ab dem 18. natürlich 33. Auflage des World Matchplay im legendären Winter Gardens von Blackpool. Und Flo,
ja,
wir haben einen Moment uns überlegt, der mit dem World Matchplay zu tun hat. Heute steigen wir direkt dort ein.
Uiuiui.
1994. Ein Sommer, der die Darts-Geschichte verändert. Am Ende steht ein Name, den bis heute niemand übertroffen hat. Larry Butler, der erste und einzige amerikanische Major-Sieger der PDC. Aber der Reihe nach. Denn es ist eine Zeit des Aufbruchs und des Chaos. Der Verband heißt damals noch nicht PDC, sondern World Darts Council. Das WDC ist jung, rebellisch, im offenen Krieg mit der etablierten BDO. Und es hat gerade mal ein einziges Turnier, die Weltmeisterschaft. Die Premiere der WM 1994 hatte Dennis Priestley gewonnen. Doch man will mehr. Man ist dabei, eine Tour aufzubauen, braucht ein zweites großes Event. Und so entsteht das World Matchplay. Es ist keine leichte Geburt. Das WDC tut sich schwer, Sponsoren zu finden. Der Geldgeber der ersten Auflage ist Proton Cars, ein malaysischer Autohersteller. Das gesamte Preisgeld liegt bei 42.800 Pfund. Der Sieger bekommt 10.000 Pfund. Andere Zeiten. Vom 1. bis 8. August 1994 wird gespielt, schon damals im legendären Winter Gardens von Blackpool. Und am Ende steht ein Sieger, den niemand auf dem Zettel hatte. Larry Butler, ein US-Amerikaner.
Larry Butler looking at the greatest leg in his life. He just needs this one with the throw.
And we're in a leg that could decide the 1994 World Matchplay Championship. And this is the lad at the moment looking the favorite.
Well, you certainly wouldn't get odds on Tracy recovering from this.
I see.
We have to say, Sid, what a difference this result might make to American darts. It will give it a terrific boost. Terrific. So Dennis Priestley must know he is chasing rainbows. He wants 226, and Butler, when he throws, needs just 100 to take the crown. Priestley, bless his heart, is still in there, battling right to the end.
Just the right time. Pressure darts from Dennis. But is it in time?
Steve Buckler on 100. He now needs 80.
60.
And that could let Priestley back in here. Priestley needs 46. Buckler, 46. 32 remaining. Double 16. To save the day. He knows where it is.
30.
And the dart goes astray. Larry Buckler for the America. For the crime. Sid Waddell, call him in.
Yes, it's been a game that went truly the opposite of what I thought. The American for the title wants tops. Here, that's a good one. Envelope and bed and a bumper in, maybe. Yes!
Sein Weg dahin hat es in sich. Im Viertelfinale schlägt er den schottischen Publikumsliebling Jockey Wilson. Im Halbfinale bezwingt Larry Buckler Shane Burgess. Und im Finale Dennis Priestley. Dennis the Menace Priestley, ein Gentleman des Sports bis heute, bekannt für seinen betont langsamen Wurfrhythmus. 16:12 für Buckler heißt es am Ende. Und was damals niemand ahnt, Buckler wird bis heute der einzige Amerikaner bleiben, der jemals ein Major-Turnier der PDC gewinnt. Über 30 Jahre lang. Niemand nach ihm. Und noch eine Randnotiz von diesem Turnier. Phil the Power Taylor fliegt früh raus, in der zweiten Runde. Es ist die Niederlage gegen den Limestone-Cowboy Bob Anderson. Auch das gehört zu dieser verrückten Auflage des ersten World Matchplay dazu. Aber warum stand da 1994 überhaupt ein Amerikaner im Finale? Und nicht nur einer, gleich 10 US-Spieler waren am Start. Die Antwort liegt in jener turbulenten Gründungsphase. BDO-Spielern war es untersagt, bei der Konkurrenz anzutreten. Das junge WDC brauchte also Spieler, brauchte Teilnehmer, dringend. Und da kam die Verbindung in die USA ins Spiel. Taylor, Bristow und Co. spielten in jenen Jahren viele Exhibitions und Turniere in den USA, schlicht um Geld zu verdienen. Ihnen war der Start bei BDO-Events untersagt. Der Kontakt zu den US-Spielern war also da und so erklärt sich die ungewöhnlich hohe Anzahl an amerikanischen Teilnehmern bei diesem ersten World Matchplay. Buckler nutzte die Gelegenheit und schrieb Geschichte. Und was danach kam, war ein jahrzehntelanger zäher Versuch, den amerikanischen Markt zu erobern. Anfang der 2000er ging man nach Las Vegas, spielte dort die Desert Classics. Immer wieder Anläufe, immer wieder Turniere auf US-Boden. Aber der große Durchbruch blieb aus. In den USA ist Soft-Tip-Darts, das elektronische Spiel, ohnehin populärer als das klassische Steel-Darts. Und jetzt, 2026, der vielleicht entscheidende Moment. Die PDC hat einen Deal mit ESPN unterschrieben, einem der größten Sportsender der Welt. 5 der wichtigsten Turniere laufen künftig auf ESPN 2 und ESPN Plus, von der WM über das World Matchplay bis zum Grand Slam of Darts. Den Auftakt machte letzte Woche das US Darts Masters, der Austragungsort der Madison Square Garden in New York, über 30 Jahre nach Larry Buckler. Vom einzigen amerikanischen Major-Sieger zu einer echten TV-Präsenz im wichtigsten Medienmarkt der Welt.
Ja, wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen angeteasert. Die PDC versucht seit langer, langer Zeit den US-amerikanischen Markt noch mehr zu etablieren, beziehungsweise Darts und sich selber dort zu etablieren. Und jetzt haben sie mit diesem Deal, glaube ich, schon einen großen Schritt gemacht. Es läuft zwar nicht auf den Hauptkanälen, es läuft ja auf ESPN 2 und Plus, aber es ist ein Anfang, es sind 5 Turniere. Da wird man jetzt sicherlich mal schauen, wie es losgeht und wie es funktioniert. Und ich finde, da bei aller Kritik an der World Series, ne, wenn man jetzt mal bedenkt, wie viel Reisestress und wie voll diese ganzen Turniere den Kalender für die Topstars machen, ist das natürlich dann wieder ein Argument für die PDC zu sagen, hey, das, was wir hier machen, ist geil und deswegen werden eure Preisgelder halt auch steigen. Und für den Darts, für den Sport an sich ein großer Deal und großartig, freue ich mich sehr.
Ja, total. Und man muss auch nochmal sagen, ich habe das letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, so die Geduld und die Ausdauer, die PDC gezeigt hat, um auf diesen amerikanischen Markt zu kommen. Ich glaube ja wirklich, Erfolg hat gar nicht so selten auch mit Ausdauer zu tun, mit Durchhalten, dranbleiben, es nochmal versuchen, weil manchmal Erfolg ja auch eine Frage des Timings ist. Und das hat jetzt bei der PDC wirklich geklingelt und sie sind auf dem Markt. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn sie merken, dass die WM auf ESPN 2 richtig gut funktioniert, dass sie dann auch schnell mal ins Hauptprogramm mit rübernehmen werden. Also ne, so wie das auch jetzt ProSieben auf Deutschland in Deutschland machen wird, dann ab dem übernächst, also nicht die nächste WM, ist ja noch eine Sport1-WM im Free-TV, danach wird es auf ProSieben zu sehen sein. Auch da wird man ja mit Sicherheit mixen, dass man auf ProSieben Max geht oder eben dann ab dem Viertelfinale, vielleicht sogar früher, dann auf den großen Kanal geht, weil man einfach weiß, man erreicht noch mehr Zuschauer. Könnte ich mir bei ESPN auch durchaus vorstellen.
Ja, definitiv ist ja der große Vorteil bei den Top-Sendern, dass die mittlerweile diese Zweitritt-, Viertsender haben, die so ein bisschen so Spaten-Kanäle sind, würde ich jetzt behaupten. Aber du dann halt genau da die Sachen antesten kannst. Und wenn es gut ankommt, kannst du natürlich jederzeit mit deinem Programm auf dem Hauptsender gehen und kannst natürlich Millionen Publikum erreichen, was großartig für den deutschen Markt mit ProSieben ist und natürlich auch jetzt ESPN in den USA. Ich hoffe nur, Trump ruft nicht an und hebt irgendeine Sperre von irgendeinem Spieler auf. Also das wäre schön, wenn dann nicht irgendwie Barry Hearn dann sagt, ja okay, du, sorry, dann ist er halt nicht gesperrt, wenn der Präsident anruft.
Ich finde auch, Donald Trump hat gerade auch echt keine anderen Probleme.
Der war noch bei keinem einzigen Spiel. Der war noch bei keinem einzigen WM-Spiel und es ruft dann an, weil der Top-Stürmer der USA eine Sperre bekommen hat, berechtigt oder nicht. Und Infantino sagt, naja gut, dann machen wir es jetzt halt auf Bewährung, kein Problem. Also tut mir leid, ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, ich kann dieser WM nicht viel abgewinnen. Das ist halt schon ein großer Grund dafür. Und wenn sich dann der Präsident auf einmal einmischt in sportliche Themen, dann bin ich irgendwie... Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Da bist du raus.
Da bin ich einfach raus, ja. Da können sie machen, was sie wollen. Das ist mir jetzt auch egal eigentlich. Aber mich müssen sie damit nicht nerven.
Ja, ich meine jetzt, wir nehmen heute am Montagmorgen auf. Gestern Nacht ist Brasilien ja rausgeflogen gegen Norwegen. 2 Haaland-Tore. Oh. Aber vielleicht dazu später mehr. Das sind dann schon wieder die Dinge, die dann irgendwie natürlich Bock machen und die klassisch WM irgendwie sind.
Ja.
Aber wenn wir nochmal auf unseren Moment schauen, auf dieses World Matchplay 1994, also mir macht das ja total Bock, immer in diese Zeit einzutauchen, weil das echt eine irre Zeit war, weil das sehr, sehr mutig war, die PDC damals zu gründen. Da haben ja viele auch ihr privates Vermögen reingeschossen und haben alles riskiert. Die haben wirklich auf All-In gesetzt. Und es war eine Zeit, in der Taylor und Co., diese 16 Weltmeister, haben ja den Verband gegründet, damals in das World Darts Council, die hatten echt Schwierigkeiten, überhaupt Kohle einspielen zu gehen. Die konnten Exhibitions spielen, klar, das kannst du immer machen, aber sie waren halt bei keinem Turnier erlaubt. Und dadurch, dass die PDC damals noch nicht so viele Turniere organisieren konnte, waren die gezwungen, ins Ausland zu gehen. Darum war dieser amerikanische Markt halt so spannend für die und dadurch hatten sie viele Connections auch darüber. Und das war dann auch ein Grund, weshalb am Ende so viele Amerikaner bei dieser ersten Auflage des World Matchplay mit dabei sind. Ich finde auch so geil, so der Sponsor, das zeigt ja auch, wie schwierig das damals war, für Darts Sponsoren zu finden. Proton Cars, ein malaysischer Autohersteller. Also weißt du, da hast du lang gesucht, bis du die gefunden hast, ey. Da musstest du echt ran.
Ich weiß auch nicht, wie man die gefunden hat. Also mir sagen die Jungs nix. Proton Cars sind hier auf dem Markt, glaube ich, nicht so gut vertreten. Ich weiß nicht, wer bei denen angerufen hat, aber der hat bestimmt eine gute Provision bekommen, dass das zustande kam. Mir macht das übrigens auch extrem viel Spaß, diese Momente mit dir aufzuarbeiten, weil das ist für mich wie Geschichtsunterricht mit dir. Das ist fantastisch. Ich mag das komplett. Also du holst mich damit auch komplett ab, emotional. Und ich habe hier eine Weiterbildung, die ich sogar kostenfrei genießen kann. Das ist Weltklasse.
Und was auch sensationell ist, wenn du dir die Übertragung nochmal ansiehst, damals war zum Beispiel die Grafik, der Spielstand, gar nicht dauerhaft im Bild. Der wurde immer nur zwischendurch eingeblendet. Also die wurde immer wieder rausgenommen. Und wenn du das heute dir reinziehst, denkst du zwischendurch auch, wie steht's denn jetzt? Man ist so gewohnt, dass das logischerweise der Spielstand komplett drin ist. Und dann Dennis Priestley und Larry Butler. damals ja auch noch so im Vollbesitz seiner Kräfte und das, also wirklich, wirklich geil. Und dann zum ersten Mal im Winter Gardens. Das ist natürlich ein sensationeller Austragungsort, den die PDC sich geschnappt hat. Ne? Es ist ja vielleicht bis heute der schönste Austragungsort, den wir im Jahr haben. Ich glaube auch wahrscheinlich so für dich, auch wenn du jetzt auf der Tour diesmal nicht unterwegs bist, da willst du eigentlich mal hin, auf die Bühne willst du mal mit der goldenen Decke und diesem Ambiente dort.
Ja, durfte ich bisher noch nicht. Weiß ich nicht, ob ich das in meiner Karriere noch schaffen werde, aber ich werde natürlich alles versuchen, damit mit dabei zu sein. Aber ich kenne natürlich die Bilder aus dem Fernsehen und auch die Erzählungen von den anderen Jungs von der Tour und scheint schon was Besonderes zu sein. Und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass damals natürlich ein kluger Schritt gemacht wurde mit diesem ikonischen Austragungsort und zu sagen, hey, pass mal auf, wir machen nicht nur irgendein Turnier irgendwo, sondern wir machen jetzt hier ein Turnier an einem geilen Ort. Und ich meine, wir sind jetzt ein paar Jährchen später, ein paar Jahrzehnte später und wir sind immer noch da. Wir halten daran fest, wir gehen nicht in die modernen Arenen, sondern haben noch die Tradition, um zu sagen, hey, pass auf, Winter Gardens bleibt erstmal, Ali Pelli bleibt erstmal, ist ja auch so ein Thema und das ist einfach unfassbar geil und holt ja gerade auch diejenigen, die schon länger da verfolgen, natürlich komplett ab.
Ja, glaube ich auch. Das ist ein cleverer Schachzug. Ist einfach clever, ne, von der PDC, dass sie da so auch ihren Wurzeln treu bleiben. Und das ist ja das Coole im Darts, dass du genau da hingehen kannst. Andere Sportarten können das ja gar nicht. Das sind ja Austragungsorte, in denen vielleicht Konzerte noch gespielt werden oder wo Boxkämpfe stattfinden. Also auch so Events mit einer kleineren Kampffläche, ne, sozusagen, mit einer kleineren Bühne. Das ist cool. Nico Springer wird ja in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei sein. Wir haben zwei deutsche Starter mit Martin Schindler, mit Nico Springer. Das ist jetzt mal Stand jetzt. Kann mir nicht vorstellen, dass Lukas Wenig jetzt noch 30.000 Pfund Preisgeld einspielt bei zwei Players Championship Turnieren. Von daher sind es zwei. Aber Nico ist mit dabei. Nur Max und Gaga haben mal eine Runde gewonnen dort. Also das ist ja auch, weil es die Top 16 der Welt sind und dann die Top 16 der Pro Tour Order of Merit. Das ist immer wahnsinnig schwierig, auch da überhaupt ein paar Ründchen zu gewinnen. Mal sehen, was die beiden machen werden und mal sehen auch, wie Nico das jetzt so wahrnimmt. Ich erinnere mich so an die Debüts von Max, von Gaga, von Martin oder von Pikachu. Das World Matchplay, der Winter Gardens beeindruckt alle. Das ist so ein bisschen wie Ali Pelli. Das macht was mit dir als Spieler.
Ja, ne, du kennst natürlich die Bilder aus dem Fernsehen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist ikonisch und da willst du hin und darf sich halt davon nicht erdrücken lassen. Ne? Und wenn man jetzt bedenkt, dass so viele Deutsche schon mit dabei waren und wir bisher nur zwei Spieler haben, die dort ein Spiel mal gewinnen konnten, dann ist das aus deutscher Sicht nicht die beste Ausbeute, die man haben kann. Und das liegt natürlich auch daran, dass dort natürlich die absoluten Topspieler sind. Kleines Teilnehmerfeld im Vergleich zu den anderen Turnieren. Das heißt, du bist früh natürlich gefragt, dann Topleistung abrufen zu müssen und es erdrückt dich halt schon ein Stück. Es erdrückt dich einfach. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Austragungsort dann halt mit dir auch was machen kann, was dir spielerisch nicht hilft, ein absolutes Top-Level zu erreichen.
Ja, genau den Eindruck habe ich auch und das geht vielen Debütanten so, die damit dann so ein bisschen zu kämpfen haben. Sag mal, Flo, wir haben schon letzte Woche auch gesagt, durch die amerikanische PDC-Tour, die CDC, merken wir, dass Spieler auch von der Qualität her besser werden, haben ja auch immer wieder WM-Teilnehmer mit dabei, wir haben sie beim World Cup of Darts mit dabei. Braucht das noch lange, bis wir richtige Top-Spieler aus den USA haben? Wie schätzt du das ein? Wie weit ist man in den USA mit dem Thema Darts? Das wäre ja auch für die PDC wahnsinnig wichtig, dort so einen kleinen Hero zu etablieren.
Ja, definitiv wäre das super wichtig. Ich meine, wir hatten ja mit Jules Van Dongen in den letzten Jahren einen US-Amerikaner, der allerdings in den Niederlanden geboren ist und jetzt in den USA lebt, auf der Tour, der dann auch rund um die WM schon gepusht wurde. Das hat man gemerkt. Er hatte mehr Interviewanfragen als andere um seine Weltranglistenposition und. Also die haben da natürlich Bock drauf. Inwieweit das jetzt noch weg ist, dort einen richtigen Hero zu haben, ist natürlich schwer. USA ist ein wahnsinnig großes Land, also wirklich riesig. Da den einen zu finden, der ein Riesentalent hat, da zu spielen, ist natürlich auch schwer, weil die USA natürlich auch sehr viel bietet. Die haben so viele Top-Sportarten, die super bezahlt sind. Da ist natürlich die CDC-Tour im Vergleich einfach nichts. Auch wenn man davon vielleicht sicherlich leben kann, ist das jetzt nicht unbedingt der Ansporn eines 14-Jährigen zu sagen, ich werde Dart-Profi. Also da gibt es noch ein paar Sportarten, die davor stehen, sowohl im finanziellen Ranking als auch im Ansehen, ne? Also so in der Beliebtheit. Und deswegen, da ist die Konkurrenz einfach noch stärker, als es in anderen Ländern der Fall ist. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr schwer, dort diesen einen Spieler zu finden. Also es wird, glaube ich, einfach dauern. Ich glaube, er ist bestimmt schon irgendwo da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem riesigen Land es keinen gibt, der es nicht irgendwie schafft, irgendwie in die Top 10, Top 16 der Welt vorzudringen. Weil dafür ist das Land halt auch zu groß und zu sehr bevölkert. Aber es gibt halt einfach noch zu wenig Strahlkraft. Und ich glaube, dieser ESPN-Deal wird den USA in die Richtung sicherlich auch helfen, dass dort immer mehr Darts auf den Schirm der Menschen kommt. Dann die Leute noch mehr Bock haben auf Darts. Also Darts ist ja schon ewig, ne? Die Boards hängen in den Bars und. Aber es ist halt wirklich so ein Kneipensport. Und das Image des Kneipensports hat es da noch nicht richtig so rausgeschafft. Ich glaube, die Leute wissen noch nicht mal, dass man das professionell betreiben kann dort. Viele.
Ja, und dann halt viel E-Darts. Ne? Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, mit der Mentalität der Amerikaner, glaube ich, zu tun. Also auch E-Dart-Automaten wurden ja von einem Ami entwickelt, oder der die Idee hatte, so nach dem Motto, ich will aber nicht rechnen, ich will werfen, ne? Dass ich diesen Anspruch haben, dass da Unterstützung kommt. Und das ist bei den Amerikanern viel, viel beliebter und etablierter, aber es switcht halt auch, weil sie jetzt merken, dass Steel-Darts immer mehr ankommt. Und das ist ja, finde ich, auch wenn man das World Series Event jetzt im Madison Square Garden sich ansieht, ist das schon echt besonders. Das ist so ein richtiges Highlight. Also natürlich auch geil gepimpt, weil man sagt, man ist im Madison Square Garden, jetzt war es ein Zuschauerrekord. Das hat schon eine Aufmerksamkeit, wie ansonsten World Series Turniere das nicht haben. Wenn du an Kopenhagen denkst, jetzt in Saudi-Arabien sowieso nicht, vielleicht in Australien, aber ich empfinde das Ding im Madison Square Garden noch größer. Also damit schaffen sie zumindest eine große Aufmerksamkeit. Das ist ja so das Ziel auch der PDC, das über die World Series irgendwie hinzubekommen, geht dann irgendwann wahrscheinlich nur über den absoluten Top-Spieler oder halt auch jetzt über so ein Event.
Definitiv. Und ich meine, was in Australien, Neuseeland möglich ist mit der eigens gegründeten Premier League, ist sicherlich in den USA auch möglich. Wobei da natürlich reisetechnisch das Ganze noch ein bisschen größer ist, also weitere Strecken zurückzulegen wären. Aber da kann man ja auch klein anfangen. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen der nächste Schritt sein. Erstmal die Turniere etablieren, vielleicht mal über eine eigene Premier League nachdenken, die Jungs noch größer, noch stärker machen, die Fans in die Hallen ziehen und. Wobei ich aber auch sagen muss, E-Darts ja, also Soft-Tip ist riesig in den USA, aber auch Steel-Dart ist schon lange sehr bekannt. Ich meine, wie oft gucken wir eine Serie oder einen Film und irgendwo im Hintergrund hängt irgendwo ein Dartboard, sei es in der Kneipe oder sei es in irgendeinem Raum, selbst bei Big Bang Theory hing da an der Tür immer ein Dartboard. Also das ist ja, irgendwie ist es dann doch schon ein Teil des Ganzen. Und es ist bekannt, aber es ist nicht bekannt als Sport, als Profisport. Es ist bekannt als Kneipensport und als Billard, also Pool und ein bisschen Kickern und so. Das ist so, glaube ich, so eine Stufe. Und da muss es raus. Und das hat ja in Deutschland auch ein bisschen gebraucht, muss man auch sagen. Aber hier war auch Soft-Tip deutlich stärker. Steel-Dart wird immer mehr und mehr. Und die Entwicklung, die wir hier nehmen, seit einigen Jahren, die muss die USA jetzt auch nehmen. Ganz einfach.
Ja, ganz genau. Und das ist der Plan der PDC. Genau so wollen sie Sportarten etablieren. Und auch in Deutschland, jetzt haben wir ja mit Martin auch einen Top-20-Spieler oder hatten das ja auch schon mit Gaga und mit Max Hopp. Aber du brauchst jetzt natürlich dann auch die Top-Spieler, um diesen Markt immer noch größer werden zu lassen, um ihn weiter anwachsen zu lassen. Also auch das funktioniert. Ja, Larry Butler, der ist natürlich echt damit in die Geschichte eingegangen. Der hat etwas geschafft, was kein Ami danach hinbekommen hat. Völlig überraschend holt er sich das World Matchplay und hat damit einen ganz, ganz festen Platz in den Geschichtsbüchern. Irgendwie auch cool, dass es diese Geschichte gibt. Das war ja in den 90er Jahren auch so eine Zeit, wo eigentlich Taylor und halt auch Dennis Priest, die haben halt alles gewonnen. Die waren einfach deutlich besser und da gab es ja kaum Platz für andere. Umso schöner, dass 1994 das geklappt hat. Taylor, ich hatte das eben ja auch nochmal gesagt, ungesetzt bei diesem Turnier, noch gar nicht in der Setzliste drin, geht dann gegen Bob Anderson, den Limestone Cowboy raus.
Echt schöne Bilder irgendwie, wenn du auch dann da das anguckst, so, das ist echt, das ist so eine richtige Zeitreise, ne? Die Fans, und war auch schon eine geile Stimmung damals, der war echt sehr emotional, die auch, weil auch viele amerikanische Fans dann Larry Butler da die Daumen drücken, weil das echt ein fettes Ding war.
Ja, definitiv. Sie brauchen ein Gesicht, sie brauchen einen Hero. Das ist ganz klar. Die Amis lieben das. Die brauchen einfach ein Gesicht. Die sind patriotisch ohne Ende. Und wenn da einer ihr Land vertritt, dann drücken die auch die Daumen und stehen dahinter wie kein anderes Land. Also das muss man einfach so sagen. Und das Gesicht fehlt aktuell. Ne? Also das Cevada und Stobans und so sind alles tolle Dartspieler. Aber sie sind erstens im Alter schon ein Stück fortgeschritten, relativ bekannt. Es braucht ein junges, frisches Talent, was richtig rasiert, was aufräumt und was einfach Bock hat, was vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, optisch was hermacht, also ein bisschen Sexappeal, so ein bisschen marketingtechnisch vertretbar ist. Und dann hast du natürlich mit den USA ein Land, das finanziell Möglichkeiten hat. Also da kann ich mir auch dann vorstellen, dass da richtig fette Firmen auf den Trikots auftauchen. Also da ich glaube, da ist was möglich. Und gerade wegen der finanziellen Kraft und Strahlkraft gibt es da natürlich auch Möglichkeiten, dass es nicht nur ein, zwei Spieler sind, sondern auch die USA irgendwann mal hier PDC einfach im europäischen Raum überrennen, sofern die CDC-Tour natürlich nicht das Geld so aufstockt, dass die gar nicht rüberkommen müssen. Das ist halt immer so dieses Konkurrenzprodukt. Ne?
Ja. Ja, und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass wenn es dann mal irgendwann einen Top-Spieler gibt, dass da viele nachkommen werden bei der hohen Einwohnerzahl und das ist ja tatsächlich schon in Deutschland auch so ein offener Grund für die Engländer. Und wenn man so im Vergleich die Niederlande sieht, wo du irgendwie denkst, okay, 18, 19 Millionen Einwohner, das kann nicht sein, dass wir mit Anfang 80 Millionen irgendwie es nicht hinbekommen, einen eigenen Weltmeister zu schaffen. Das kann nur die Frage der Zeit sein, wenn die Strukturen da sind, ne? Wenn die Möglichkeiten für Spieler auch tatsächlich gegeben sind, dass sie da angreifen können. Sache World Match Play, es geht jetzt in 11 Tagen los. Wie immer, kommentierst du mit? Bist du dabei?
Ich hatte von Vincent die Anfrage, wann ich kann, und er hatte sich das notiert, habe jetzt noch gar keine Nachricht bekommen, ob und wann, aber ich denke, dadurch, dass er gefragt hat, werde ich schon irgendwie irgendwas machen.
Mit dabei sein, ja. Ja. Ist echt ein totales Highlight im Jahr, geht dir das genauso?
Ja, definitiv. Es ist ein sehr, sehr geiles Turnier, macht einfach immer wieder Spaß, allein schon, weil es auch ein Turnier ist, immer nur, außer der Sonntag, der erste Sonntag, hast du immer nur die Abendsession, hast dann auch immer so nur ein Spiel am Tag, wie bei der WM, ist jetzt nicht so, dass du wie bei der European Tour dann 2, 3 Spiele am Tag dann, wie gesagt, mehrfach siehst, und ja, ist schon geil, ist einfach cool.
Und dann die langen Distanzen, ich finde ja Best of 19 Legs, damit wird es ja losgehen in Runde 1, ist vielleicht der fairste Modus von allen. Also da kannst du nicht mit irgendeinem Quickie und der Gegner hat irgendwie 6 Minuten Scheiße am Hacken und er verliert. Best of 19, das gewinnst du nur dann, wenn du echt besser bist an dem Tag.
Definitiv. Konstanz setzt sich durch und natürlich der Walkout aus der Ecke. Das ist natürlich auch überragend. Ja, stimmt, also das ist so geil. Das ist einfach cool anzusehen. Ich meine, wie Phil Taylor da immer mit seinem Donner to the power eingelaufen ist. Das war schon geil. Also das da.
Ja, und es, und es geht um die Phil Taylor Trophy, ne? Also das ist ja auch das Turnier, bei dem, wo man gesagt hat, komm, diese Trophäe widmen wir dem 16-maligen World Matchplay Champion Phil the Power Taylor, der immer gesagt hat, das ist mein Lieblingsturnier. Es war nicht die WM, sondern das war eigentlich das World Matchplay. Gibt ja einige Spiele, die das genauso empfinden, die das genauso spüren. Und dann ist es ja auch wirklich der Sommermonat Juli. Da bringen viele Spieler auch ihre Familie mit hin. Dann ist man direkt am Strand. Ist halt wirklich der große Kontrast zur WM, ne? Im Winter. Da und dann ist es kalt und dann bist du im Ellipelli, bist froh, wenn du drin bist. Du hast halt hier wirklich so diese Kombination aus Urlaub und hoffentlich warmem Wetter und dann abends noch Dart spielen. Da reisen nicht wenige, auch deutsche Fans tatsächlich nach Blackpool, um das mitzunehmen. Blackpool ist ja auch so eine Partymeile, ne? Da ist richtig was los.
Ja, ist, wie nennt man das in den USA, wo die am Pier Ampere da diesen wie so eine Art Vergnügungsmarkt haben mit Riesenrad. Und so ist das ja da auch, ne? Das ist ja wirklich so Schießbuden und hier so Flipperautomaten, und das ist ja in den USA geil. Und das hast du da am Strand. Das ist wettertechnisch aktuell spielt's ja mit, ne? Also da musst du ja natürlich auch ein bisschen Glück haben, wenn du da 15 Grad Wind und Regen hast, macht dir das auch wenig Spaß. Aber drück mal die Daumen, dass die da alle eine gute Zeit mit verbringen können mit ihren Familien, dass die beiden Jungs hier, Nico und Martin, eine gute Figur abgeben. Vielleicht ein paar Siege einfahren, wäre ja überragend. Also ich habe gerade mal geschaut mit Lukas, der müsste beide Turniere gewinnen und dann dürfte die Konkurrenz nichts einspielen. Also das ist nahezu unmöglich. Also selbst wenn er beide Turniere gewinnen sollte, dass die anderen halt einfach gar nichts einspielen, das sehe ich nicht. Deswegen wird es wahrscheinlich bei den beiden bleiben. Und wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Turnier.
Also Lukas ist da in der Pro Tour Order of Merit auf Rang 30. Die Top 16 sind qualifiziert für das Turnier. Und dann haben wir, wenn wir mal ein bisschen weiter runterschauen, sehen wir auf der 36 Max Hopp, auf der 42 Gabriel Clemens, auf der 45 Pikachu. Das ist so ein bisschen, das haben wir ja auch Halbzeit sozusagen. Jetzt ist so die erste Jahreshälfte um. Die Top Guns schwächeln ein bisschen, ne? Wir wissen, Max hat bislang ein tolles Jahr gespielt. Der ist ja auch so ziemlich safe, was die WM jetzt schon betrifft. Der ist da auf richtig gutem Kurs.
Ja, da ist er durch. Also, das kann er planen.
Ja. Und, aber die, so die, ne, die Großen, die Etablierten, können noch eine Schippe drauflegen.
Ja, hat man nichts gegen. Nee, hätte man wirklich nichts geben. Also es ist zwar Halbzeit, was die Jahreshälfte vom Datum angeht, aber es sind natürlich auch schon viele Turniere gespielt worden. Ne? Wir haben jetzt heute und morgen oder morgen und übermorgen haben wir ja die nächsten Players Championship Turniere. Da sind 24 von 34 um. European Tour sind wir auch weit über die Hälfte. Also da ist nicht mehr viel zu spielen. Wenn man jetzt die Majors rausrechnet und du nicht dabei bist, dann ist das Jahr im Grunde auch schon wieder bald um. Da kannst du nicht mehr viel Ergebniskosmetik betreiben. Und so ein bisschen könnte man ja mal auch ein bisschen drüber sprechen, wie die Deutschen bisher abgeschnitten haben. Also müssen wir nicht jetzt machen, können wir noch gerne in einer anderen Folge machen. Da war auf jeden Fall, gerade bei der Anzahl an Spielern, leider noch Luft nach oben.
Ja, einer, der halt auch nicht dabei ist, das überrascht uns nicht nach diesem Jahr, ist der Bully Boy. Ich komme drauf, weil der Bully Boy gerade irgendwie Nachrichten postet. Hast du das ein bisschen mitbekommen? Der hat diese verletzungsbedingten Probleme. Er braucht Cortisonbehandlungen. Er hat sich jetzt auch dann in einem Post entschuldigt, dass er so viel rumjammert, was ich auch schon fast kurios finde. Der wartet jetzt auf eine Cortisonbehandlung, die aus Dänemark eingeflogen wird und die man normalerweise nur Pferden verabreicht.
Ja. Nee, besser als Stieren. Der kleine Ferdinand hier.
Ja. Nee, der kleine Stier hat 19 Kilo abgenommen in den letzten 3 Monaten.
Ja, krass.
19 Kilo.
Ja, ich hab ein Video gesehen von der Exhibition. Da hat er jetzt irgendwas gespielt am Wochenende. Und da sah schon echt schmal aus. Aber das haben ja viele Spieler, ne? Wenn man jetzt mal guckt, Chizzy, Dobie, da haben viele sich da bemüht, ein paar Kilos zu verlieren. Inwieweit das, wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Ja, aber ist ja gut. Ich meine, ist doch einfach gut. Nee. Ja, mein Gott.
Ich glaube tatsächlich, dass es ganz viel mit dem eigenen Wohlbefinden auch zu tun hat. Und das realisiert man, glaube ich, erst, wenn man auch ein bisschen abgenommen hat, dass du dann merkst, ey, ich bin viel fitter und das fühlt sich besser an. Hilft mit Sicherheit auch dann, wenn du im Darts unterwegs bist, wenn es lange Matches gibt, wenn es lange Turniertage hat, dass du einfach mehr Energie hast. Ich habe mir gestern alle 5 Folgen auf Netflix von der Rafael Nadal-Doku übrigens reingezogen. Wer einen Bezug zum Tennissport hat, ist echt eine klare Sehempfehlung. Ich hatte richtig Spaß dran. Hatte das nicht so auf der Kette, obwohl ich ja auch wirklich den Sport damals zu der Zeit noch mehr verfolgt habe, weil ich viel mehr kommentiert habe. Nadal hat eigentlich durchweg in seiner Karriere immer unter Schmerzen gespielt. Er hatte eine Fußfehlstellung, warum er auch dann teilweise monatelang pausieren musste, die man dann irgendwie in den Griff bekam, weil er Einlagen getragen hat. Und weil er dann Einlagen trug, führte das dazu, dass der irgendwann richtige Knieprobleme bekam. Und wirklich, der hat immer nur mit Schmerzmitteln gespielt, der wurde immer nur betäubt sozusagen, dass er überhaupt antreten kann. Und hat dann trotzdem diesen Erfolg gehabt. Also er wusste irgendwie auch nie, wie lang es noch geht. Ärzte haben immer gesagt, du kannst jetzt nicht spielen, weil dann kann sein, dass es vorbei ist. Dann hat er gesagt, aber ich mach's trotzdem, ich fahre dahin. Also der hat oft gegen den Rat der Ärzte sich entschieden und hat irgendwie immer auf seinen Körper gehört. Und sagt von sich selber ja auch nicht, ich bin so der große Star Rafael Nadal, der natürlich ist, sondern er sagt, ich bin ein Kämpfer. Also der hat auch dann mit seinem strengen Onkel Toni, der ihn ja sein ganzes Leben lang letztlich trainiert hat, der ihn unheimlich hart rangenommen hat, er hat einfach sehr, sehr früh gelernt zu kämpfen und das ist so seine ganz, ganz große Eigenschaft geworden. Auch seine ganze Spielweise ist ja so, sowas liebe ich ja, ne? Dass du dann irgendwann mit so einem Satz, ich bin ein Kämpfer, das wird zum Dogma deiner Karriere. Das ist dein großes Motto, das du hast und von dem du weißt, da bin ich unfassbar gut drin. Ich kämpfe besser als ihr alle zusammen. So, und das lebst du und das wird immer größer in dir und das wird deine ganz große Stärke, warum du dann so erfolgreich bist. Ich meine, 22 Grand Slam Titel.
Ja, ich meine, wenn du das erkannt hast, dann ist es wirklich irgendwie dein Mantra, dass du sagst hier, das ist, da ziehe ich meine Energie raus. Ich weiß, hier bin ich der Beste. Vielleicht bin ich es nicht, aber ich weiß, ich bin der Beste. Und das ist ganz, ganz wichtig, wie erfolgreich er war und was er da alles erreicht hat, steht natürlich auf der anderen Seite, auf der anderen Seite dann unter Schmerzen. Stell dir mal vor, der hätte die Schmerzen nicht gehabt. Also da wäre ja dann noch einiges möglich gewesen. Mehr.
Ja, total. Das war wirklich eine, also wenn du das auch so siehst, weißt du, ständig MRT, ständig die Ärzte, die mit drauf gucken, was können wir machen? Kann er spielen, kann er nicht spielen? Kannst du trainieren? Wie gut kannst du trainieren? Bist du fit dafür? Hast du wirklich nicht so viel Schmerzen? Der hat auch oft seinem Team nicht gesagt, wie viel Schmerzen er hat, weil er wusste, ansonsten lassen die mich nicht raus, so ungefähr. Ne? Aber dieses, weißt du, dieses, ich hab so ein Satz, an den ich so fest glaube, so jetzt. Nadal, ich bin der Kämpfer. Das ist ja auch im Darts letztlich so. Sowas Ähnliches hat ja auch Nathan Aspinall, der ja auch weiß, ich bin ein geiler Kämpfer und ich komme zurück. Oder Florian Hempel. Ich sag mal so diese Geste, ich bin hier, der Finger nach unten. Das ist ja, das sind ja so Anker, oder? An denen man sich festhält und die dich stark machen in schwierigen Momenten.
Ja, natürlich. Wenn du weißt, dass du Comeback spielen kannst, wenn du weißt, du kannst jederzeit explodieren, dann ist das genau das, wo du, ist ja wie nach dem Strohhalm greifen. Nichts anderes. Ne? Aber wenn du weißt, du hast diesen Strohhalm irgendwo noch im Becher, dann ist alles fantastisch und dann greifst du natürlich auch danach und wenn du danach greifst, dann funktioniert es auch oft. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, es muss halt funktionieren, weil wenn es nicht funktioniert, warum soll der Strohhalm dann so dick sein, so stark sein? Ja, aber ich find's schon beeindruckend, wenn man sowas hat. Also ich meine, wie gesagt, du hast es gerade angesprochen, ich bin noch hier auf der Bühne, diese Comebacks, dieses zu wissen, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, da nochmal zuschlagen zu können, ne, das funktioniert ein paar Mal, funktioniert natürlich aber auch ein paar Mal nicht. Das ist auch klar, weil die Gegner dann auch irgendwann einfach richtig, richtig gut sind. Aber das musst du in dir tragen und davon musst du überzeugt sein. Das ist auch nichts, was du spielen kannst. Das ist auch nichts, wo du jetzt rausgehst und sagst, ich tue jetzt so, als wäre ich ein Kämpfer, sondern du musst das in dir haben. Und das hast du nicht irgendwie im Bewusstsein, das hast du tief in dir drin, dass du weißt, diese Überzeugung ist einfach da. Also da brauchst du nicht drüber nachdenken, sondern die kommt, die greift dich, okay. Die übernimmt.
Und du bist dir dessen auch sehr bewusst.
Ja.
Also das ist wichtig, dass du das, um auch dann diesen Impuls, glaube ich, zu setzen. Ne? Wenn du so eine Geste machst, dass du weißt, das ist jetzt der Moment, wo ich hoffentlich wieder zurück ins Match komme, aber ich traue es mir zu, den Schritt jetzt zu gehen.
Definitiv, ja, hängt natürlich auch davon ab, ob der Gegner natürlich dann noch ein bisschen was dagegen hat, weil er dann jederzeit in der Lage ist, vielleicht einen Neuner auszupacken oder die vierte Runde das Leck zu Ende zu spielen und dann ist es bei dir in dem Moment nicht der Fall, aber allein durch die Präsenz, die man dann auf der Bühne hat. Max hat das mal zu mir gesagt, er spielt ungern gegen mich und das haben auch viele andere, weil ich halt auch mit so einer Präsenz auf die Bühne komme, ich bin relativ groß, dann komme ich da an, breitere Schultern und ich gebe halt auch so dem Gegner so das Gefühl, Alter, hier kann was passieren und wenn dann dieser Moment rauskommt mit diesen Gesten, dann schüchtert das den Gegner schon ein Stück weit ein. Und das ist ja. Dann natürlich das Zusammenspiel, gerade im Darts, wo du sehr nah beieinander bist, wo es wenig Freiraum gibt. Ich meine, du stehst entweder kurz hinterm Gegner oder er steht kurz hinter dir und du läufst nah aneinander vorbei. Beim Tennis hast du ja noch das ganze Feld, ne, und so weiter. Beim Golf stehst du auf der anderen Seite vom Grün und so weiter. Beim Dart ist alles super eng, ohne dass du eine direkte Berührung hast. Und das kann man natürlich dann halt auch ausspielen. sein, aber das muss in dir stecken. Und das ist bei mir natürlich nichts gewesen, was ich gelernt habe, proaktiv mir antrainiert habe, sondern das ist halt entstanden. Das ist eine Kombination aus meinen körperlichen Gegebenheiten und natürlich aus der Erfahrung des Handballs. Also ich habe ja wahnsinnig lange Handball gespielt und dort agierst du halt mit groß, Adrenalin, stark und mit diesen Gesten. Und dadurch ist das gewachsen in mir und dadurch sitzt das halt in mir drin.
Ja, genau. Ich meine, wir kennen das ja auch aus der Topzeit von Van Gerven, wo man das auch als Zuschauer extrem empfunden hat, wie der allein auf die Bühne kam, so was der für eine Präsenz hat. Und wenn der dann laut wurde, das war gewaltig. Du brauchst halt Erfolg dafür, ne, damit das auch funktioniert. Der Gegner muss wissen, scheiße, der ist einfach auch gut. Und vielleicht auch bei Gerben Price, von dem wir ja wissen, er ist nicht mehr ganz so aggressiv, er ist nicht mehr ganz so emotional, wie es zu seiner besten Zeit war. Darum bleibe ich dabei, ein Schlüssel, den er auf jeden Fall wieder aufheben sollte und benutzen sollte, dann wird sein Spiel nochmal besser. Das war, finde ich, auch so einer, ne? Der, wenn er blaut wurde, wenn plötzlich Alarm auf der Bühne war, dann hast du gewusst, okay, jetzt könnte sein, dass nochmal was passiert.
Ja, ganz klar. Also da hat er eine Eigenschaft irgendwie, ich will jetzt nicht sagen wegtrainiert, aber irgendwie so ein bisschen beiseite geschoben, die ihn ein Stück weit ausgemacht hat. Wir hatten ihn ja auch letzte Woche als Thema hier und ich finde, er hat angefangen, das zu dosieren, als er natürlich extrem viel Gegenwind von den Medien und auch von den Fans in den Hallen bekommen hat. Es hat jetzt sein Bad-Boy-Image tatsächlich gewandelt. Also viele, die abgelegt. Auch mich ja. Einfach abgelegt, wie viele, die dann auch zu mir kommen und sagen, ja, der Gervin Price, ist der eigentlich wirklich so, wie er auf der Bühne ist? Das ist gar nicht mehr die Frage, sondern die Leute sagen, Gervin Price, der ist ja jetzt auch mittlerweile sehr sympathisch auf der Bühne. Ne, die Gespräche mit den Leuten, die man einfach so trifft, das wandelt sich dann schon. Und ich finde, diese Aggressivität war ein Stück weit den bei ihm, habe ich ja auch schon mal gesagt. Und ich glaube auch, ich bin da ganz bei dir, da sollte er noch mal ein bisschen zugreifen und sich noch mal ein bisschen was draufpacken. Ich glaube, dann wäre er die letzten 3% erfolgreicher.
Ja. Du, und apropos mentale Stärke, hast du es mitbekommen, jetzt am Wochenende waren die BMW International Open hier in München, in Eichenried, Golftour. Ja. Da gewinnt Michael Hollick, ein Südafrikaner, dieses Ding in einer sensationellen Art und Weise. Man muss bei Hollick irgendwie noch so im Hinterkopf haben, der hat vor 4 Jahren gesagt, ich packe das nicht, ich gebe auf, ich werde die Pro-Tour oder die Profitour verlassen, ich gehe in meinen Club und werde Golftrainer. Und dann hat er wieder nach ein bisschen Pause angefangen, Turniere zu spielen, hat kleinere Turniere gewonnen, ist jetzt wieder inzwischen auf der Tour, holt jetzt seinen ersten Sieg. Also da sind 2 Südafrikaner in der Führung. Das ist Du Plessis, einer, der die Chance auf einen Eagle hat, also 2 unter Par auf der 18 zu spielen. Wenn er den Eagle reinmacht, ist er durch, ist er Sieger. 450.000 Euro Preisgeld, safe. Wenn er ein Birdie spielt, also ein unter Par ist, dann könnte es noch zum Stechen kommen, eben mit Hollick. Und wenn er ein Par spielt, dann muss es Hollick schon versemmeln. Und dann weiß also Hollick, er kann es nur mit einem Eagle zum Sieg schaffen und geht voll Attacke. Ist ein Par-4-Loch und verreißt den Abschlag eigentlich ein bisschen zu weit nach links, großes Risiko, weil da ein Wasserhindernis ist, hat Schwein, weil der Ball 2 Meter hinter dem Wasserhindernis landet, kann er gar nicht sehen von seiner Position aus, so ein bisschen Ungewissheit, liegt dann im Rough und die Kommentatoren auch dann schon so mit der Analyse, die Fahne wird er nicht anspielen können, der Winkel ist zu schlecht, er muss nach rechts vorlegen, dann könnte es also noch das Birdie werden, aber Eagle auf keinen Fall. Und was macht Michael Hollick? Der haut das Ding einfach an die Fahne rein. 2 Meter und versenkt dann diesen Putt. Also wirklich, und das ist so der Putt seines Lebens. Weißt du, der gewinnt plötzlich seinen ersten Tourtitel. Der behält alles zusammen, was du brauchst, um dann auch diesen Sieg einzufahren. Sensationell. Also der war gar nicht so emotional danach auch, sondern der hob hoch und sofort sind die Tränen in die Augen geschossen. Der hat sofort geweint. Sensationeller Moment. Echt total schön.
Ja, das ist halt natürlich dann auch ein Stück weit Erfahrung, die er schon mal hatte. Es ist ja auch nicht immer schlecht, mal auf der Pro Tour gewesen zu sein und zu sagen, hey, ich mach mal ein paar Jahre was anderes, oder jetzt ist es gerade der Schritt, dass ich sage, ich gehe mal zurück, vielleicht Challenge Tour spielen, vielleicht irgendwas anderes machen und nehme mir mal ein bisschen Zeit, ein bisschen als Trainer agieren. Und dann kommt dieser Hunger schon durch diese kleinen Turniere. Aber die Erfahrung, die du ja vorher schon gemacht hast, und diese ganzen Misserfolge, wo du vielleicht nicht aggressives Golf gespielt hast, die haben immer wieder gezeigt, ey, ich hab's nicht geschafft. Und dann denkst du natürlich in diesen 4 Jahren, die er dann jetzt hatte, natürlich auch drüber nach. Und er hat scheinbar die richtigen Lehren gezogen. Vielleicht hätte er vor 7, 8 Jahren dort den sicheren Schlag gemacht. Und jetzt hat er gesagt, nein, ich spiele aggressives Golf, weil wenn ich aggressives Golf spiele, spiele ich das beste Golf. Das ist wie bei Rory McIlroy, der auch das beste Golf spielt, wenn er aggressives Golf spielt. So, und dann ist es nun mal der Schlag, der dann halt auch dann 2 Meter neben der Fahne landet. Ist ähnlich wie beim Daniel hier. Ich spiele mit ihm, ich habe keine Ahnung von Golf. Ich meine, ich schlag die Dinger zweimal mal nach geradeaus, mal nach rechts, mal nach links. Ich habe aber zu ihm gesagt, du spielst das beste Golf, wenn du aggressives Golf spielst. Du könntest viel besser sein, und der spielt schon gut.
Am Ende ist es ja auch bei Hollig so, das Können hatte der ja immer. Er hat es halt nur in diesem Moment nicht abrufen können. Also, weißt du, diese Putts hat er ja immer auch schon spielen können, halt nicht in diesem entscheidenden Moment. Und das ist ja dann die große Kunst von Profisportlern, gerade auch im Darts, ne, wo sich 95% auf diesen mentalen Aspekt am Ende legen, und dass du dann deine Fähigkeiten abrufen kannst. Und das ist ja auch so ein bisschen die These, wenn ich jetzt viel poste, so, dass der Kopf dir oftmals im Weg ist, weil der Kopf sich nur auf einzelne Elemente beschränken kann. Der kann nicht den gesamten Ablauf, der kann nicht diese Ganzheit einer Situation erfassen. Und das ist das Problem, ne? Und dadurch musst du in dein Gefühl reingehen, dass du wirklich den gesamten Bewegungsablauf hast, dass du nicht irgendwie auf eine Sache nur fokussiert bist, weil sich dann irgendwie alles verändert und du dein Gefühl verlierst. Also, das klingt so fucking einfach und ist so unglaublich schwierig, in so einem Moment dann abzurufen.
Ja, aber er hat das natürlich auch vorbereitet, ne? Muss man auch sagen. Er hat ja schon bei diesem aggressiven zweiten Schlag gesagt, okay, ich gehe an die Fahne ran. Weil ich meine, wenn ich diesen Schlag jetzt an die Fahne ranbringe, habe ich eigentlich 2 Putts. Weil es passiert ja nichts. Weil der erste ist der Sieg, der zweite ist das Stechen. So, aber ich werde nicht Zweiter. Egal, was ich dann mache, ich habe 2 Putts Zeit. Und selbst wenn ich den vielleicht nehme, ist grün, aber habe ich immer noch 2 Schläge Zeit für ein Stechen. Das ist natürlich eine wahnsinnig gute Voraussetzung. Und wenn er vielleicht mit diesem Putt, diesen 2-Meter-Putt, hätte machen müssen, um das Stechen zu erreichen oder Zweiter werden, dann hätte das vielleicht wieder auch einen ganz anderen Druck in seiner Birne ausmachen können. So, und das ist halt so Erfahrung, eine Menge Erfahrung, und natürlich dann auch einfach mal machen. Ist halt geil.
Und ich glaube auch eine Frage der Entschlossenheit. Wenn ich das richtig erinnere, hat er mit seinem Caddy auch gar nicht lang diskutiert, wie sie spielen. Ich glaube, der hat sehr schnell, war der sich klar, ich attackiere. Also da, gar keine Zweifel aufkommen. Das ist mein Schlag. Ich hau ihn da an die Fahne ran. Ich mach das jetzt, ne? Und dann einfach entschlossen handeln und dann an sich glauben und seinem Können vertrauen. Ja, da krieg ich Gänsehaut, wenn ich das sage, ne? Weil ich liebe das, wenn Menschen das hinbekommen. Das ist ja auch für einen selbst so eine große Genugtuung, wenn du dann plötzlich so dir selbst vertraust und das funktioniert. Also das ist so das Gegenteil, das Gegenstück von sich im Weg stehen. Also das gibt's ja auch, ne? Wenn du plötzlich so merkst, ich kann's gerade nicht abrufen. Ich habe das doch drauf, aber ich schaff's nicht. Ich stehe mir selbst im Weg. Das finde ich so furchtbar, wenn das passiert, wenn das Sportlern auch passiert. Natürlich immer so von außen auch so spannend zu verfolgen. Und das hast du im Golf extrem, das hast du im Darts ganz extrem. Deshalb heißt es ja auch irgendwie, Darts ist so das Golf der Arbeiterklasse. Genau aus dem Grund ja heraus, ne?
Ja, und das trifft ja wirklich sehr viele Sportler. Also ich meine, sonst hätten wir ja nur Topspieler. Also die meisten scheitern ja in solchen Situationen oder finden zumindest keine Lösung, sagen wir es mal so. Und die wenigen, die es schaffen, das sind dann halt die Topstars oder vielleicht auch die Top 20 der Welt, die dann regelmäßig irgendwie Turniere gewinnen, auch wenn es nur Pro-Tour-Turniere sind. Aber nicht unbedingt immer die großen Majors. Aber hast du eigentlich den Cut geschafft? Da beim BMW Open hast du nicht mitgespielt?
Ich war eine Woche zu früh. Also, das hat mir aber auch keiner gesagt. Nein. Das hat mir wirklich keiner gesagt.
Und dann hast du Anmeldefrist verpasst, oder was?
Ach, ja, natürlich. Dann war ich zu spät da, Turnierbüro, und dann haben die gesagt, geht nicht. Und ich habe noch diskutiert mit denen hin und her. Ich bin zur PGA vor auch. Ich wollte
unbedingt, aber auch der Name Elmar Paulke hat nicht geholfen.
Diesmal nicht, nein.
Diesmal nicht, okay.
Ansonsten im Golf immer, aber diesmal nicht.
Das ist eigentlich schade.
So war es halt. Ja, so, weißt du, und dann verpuffen große Chancen, die dein Leben eigentlich bietet, und dann kannst du es nicht zeigen. Ich hätte mein Können auch sehr, sehr gerne demonstriert und unter Beweis gestellt. Nicht nur mir selbst, sondern all den Tausenden von Fans, die da waren, die extra gekommen waren.
Nur wegen dir, die schon Tickets hatten.
Ja. Obwohl diesmal kein Plakat von mir da war, ne? Das war. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, kein einziges Plakat von mir. Das ist so wie immer halt.
Das ist so wie immer halt. Warum eigentlich nicht? Ja,
keine Ahnung. Ich wollte noch sagen, bezüglich des World Matchplay, dass es natürlich auch in diesem Jahr das Women's World Matchplay gibt. Wird am 26. Juli gespielt, die Woche drauf. Ist ja ein viel kleineres Teilnehmerfeld, nur 8 Spielerinnen. Lisa Ashton ist die Titelverteidigerin. Auch das Preisgeld deutlich geringer. Es geht um 40.000 insgesamt. 15.000 gibt es für die Siegerin. Bo Greaves ist ja noch nicht qualifiziert. Die ist eigentlich auf einem guten Weg. Der fehlt auch nicht mehr so viel. Mal gucken, was die jetzt noch macht. Players Championship 23 und 24. Das wäre auch mal so ein Schritt, sich für das World Matchplay zu qualifizieren. Das wäre schon eine fette Nummer und würde noch mehr zeigen, wie gut Bo Greaves tatsächlich auf der Tour unterwegs ist.
Ja, man darf nicht vergessen, immer noch ihr erstes Jahr, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also das, wenn sie es im ersten Jahr direkt ins Matchplay schaffen sollte, das haben wenige Spieler geschafft, das ist schon eine wahnsinnig gute Leistung und wäre natürlich sensationell, wäre die Story schlechthin, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es nicht passiert.
Ja. Was ist denn dein Highlight in der anstehenden Woche?
Mein Highlight in der anstehenden Woche
ist. Das Wetter ist geil, ne? Wir haben 30 Grad und es ist wunderschönster Sommer.
Genau, so sieht's hier auch aus. Also das heißt Golf. Werd ein bisschen golfen. Ein, zweimal vielleicht. Vielleicht auch dreimal.
Golft deine Frau eigentlich auch? Hat die mal versucht zu golfen?
Sie hat eine Platzreife auf jeden Fall. Und aber ist zeitlich natürlich Arbeit, Kids und so. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Da bin ich ein bisschen entspannter.
Ich lach mich kaputt. Das ist ja geil. Sie hat Schwierigkeiten, die Golfrunde zu spielen. Arbeiten, Kids. Also ich nicht. Ich arbeite nicht. Das ist ja geil, Flo.
Ja, wenn du halt noch 6-7 Stunden, ne, dadurch, dass die Kita bei ihr an der Arbeit ist, begleitet sie das natürlich auch alles immer. Und dann ist nachmittags, sind wir immer zusammen, abends im Bett, dann ist halt immer so. Ist halt so, ne? Es ist halt jetzt einfach gerade so die Zeit, aber das wird sich auch irgendwann ändern. Und mal gucken, wir werden dann sicherlich auch noch ein paar Ründchen zusammenspielen. Wie sieht's denn bei dir aus? Ah, nee, ich bin noch in Leverkusen, siehst du, guck mal. Ich bin am Wochenende in Leverkusen, das European Tour. Und am Samstag bin ich ab 11 oder 12 Uhr am Elten-Stand. Die sind ja auch Hauptsponsor in Leverkusen. Für die Fans da. Wir machen da, glaube ich, dass wir dort ein paar Spielchen am Dartboard machen und Meet and Greet. Und am Sonntag machen wir das zur Finalsession auch nochmal. Also ich bin zwei Tage sozusagen in Leverkusen mit dabei. Und da könnt ihr gerne, falls ihr da sein solltet, vorbeikommen zum Eltenstand. Machen wir einen Schnack, ein paar Fotos, ein paar Autogramme, werfen ein paar Darts, also haben eine gute Zeit miteinander.
Ist das für dich eigentlich komisch, dass du dann bei einem Turnier bist, aber nicht Spieler bist?
Nein, das kenne ich ja. Kannte ich ja auch auf den 5 Jahren auf der Tour. European Tour ja nicht so oft mitgespielt. Okay. Keine neue Situation für mich.
Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch eine ganz feine Woche. Wie gesagt, in 11 Tagen ist das World Matchplay. Ich werde, glaube ich, 7 dieser 9 Übertragungstage übernehmen und werde da kommentieren. Freue mich da echt drauf. Und ansonsten habe jetzt diese Woche auch noch ein ziemlich relaxte Tage, wenn ich ehrlich bin. Also neben so dem Krams, den man ja einfach machen muss, ne? als Selbstständiger und ein paar Projekten noch rumschraubt und so weiter und so fort. Aber ich habe auch ein bisschen Freizeit und genieße das in diesem Sommer sehr und werde auch nochmal die Golfkeule schwingen. Werde auch ein bisschen Tennis spielen, werde auch ein bisschen Rad fahren. Es wird bei mir alles mit dabei sein.
Der paulkische Triathlon.
Genau. Wer tritt gegen mich an?
Yeah. Tennis, Radfahren, Golf.
Also, du, dann hab viel Spaß. Gehst du heute noch auf den Platz?
Ich guck mal, jetzt gerade ist noch ein bisschen bewölkt. Ein paar Schläge werde ich sicherlich machen, vielleicht zum Abend. Wie ist bei dir?
Okay. Ich werde, glaube ich, heute, nicht auf den Platz gehen, vielleicht morgen.
Ja.
Und ja, dann werde ich mal schauen, was das Leben so bringt. Ich werde jetzt gleich erstmal zum Fitness gehen.
Das ist eine gute Idee.
Ja.
Ja.
Und ein bisschen schwitzen und ein bisschen Krafttraining machen.
Sehr gut. Ja, ich finde, du siehst auch so ein bisschen dünn aus. Da könnt ihr euch noch ein bisschen drauf, ja, so ein bisschen Schulterbreite.
Ach so, an Muskelmasse meinst du?
Ja, vielleicht bist du dann endlich mal wieder auf dem Plakat beim BMW Open.
Ich finde, wir sollten mit diesem Gedanken diese Folge 298 beenden. Habt eine ganz feine Woche. Wir hören uns nächste Woche, nachdem die Players Championship Turniere 23/24 waren, nachdem Leverkusen war. Und da wird es wieder ein bisschen mehr über die aktuelle Tour gehen. Bis dahin, Flo. Hab einen schönen Tag,
eine schöne Woche.
Game on!
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.